Ja, manchmal gibt es so Nächte, da weiß man hinterher, okay, ist man selber schuld, dass man wach war oder es gab irgendwelche Sachen von außen, kranke oder auch manchmal gesunde Kinder, die einen wach halten oder Silvester. Aber manchmal gibt es so Nächte, da kann man einfach irgendwie nicht schlafen. Kann nicht einschlafen oder wacht auf und dann ist die Nacht vorbei, weil irgendwas uns fest im Griff hat. Eine Entscheidung, Schmerzen, eine Sorge, die uns irgendwie total beschäftigt. Und manchmal wünscht man sich dann nur eins, jemanden, der mit einem wach bleibt. Der das aushält irgendwie mit einem, der einen begleitet dadurch. Und genau in so einer Nacht finden wir Jesus in Gethsemane. Eine Nacht voller Ringen, voller Angst, voller Schmerzen, zumindest innerlich, und voller Einsamkeit. Und seine Bitte ist erstaunlich schlicht. Also er sagt einfach nur, bleibt bei mir und betet mit mir. Das klingt ziemlich simpel, aber es ist leider nicht so. Schauen wir mal in den Text. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals mit dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Ich glaube, das waren somit die schlimmsten Stunden von Jesus. Ja, wir wissen, danach geht es so, also der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Es ist noch nicht Karfreitag, aber es sind die Stunden davor. Und dieses Ringen, dieser innere Kampf, menschlich erscheint einem das fast unerträglich. So diese göttliche Seite, nenne ich es mal, und die menschliche Seite, die von Jesus irgendwie miteinander kämpfen. Der menschliche Jesus, der leben will, weil er Mensch ist, und diese göttliche Seite, die genau weiß, okay, das ist aber der Auftrag, das ist der Weg. Und da zeigt sich seine Loyalität Gott gegenüber so stark. Dein Wille geschehe. Dreimal dasselbe Gebet, dreimal ringt er mit sich, mit diesen Schmerzen, mit der Angst, mit der Trauer, mit diesem unglaublich schweren Auftrag, der auf ihm lastet. Und was er uns im Vaterunser mitgibt als Gebet, das lebt er hier selber. Dein Wille geschehe. Später, die Verse habe ich jetzt nicht dabei, betont er aber zweimal, die Schrift muss erfüllt werden. Also Jesus ist sich deutlich bewusst, es geht gar nicht anders. Und er wird hier selber zu dem Vorbild für Gehorsam Gott gegenüber. Und Jesus ist an der Stelle so verletzlich. Also ich glaube, so verletzlich erlebt man Jesus so selten, so traurig, so emotional, ja, tief getroffen. Und dann sind da seine Jünger, sein engster Kreis, Petrus, Johannes, Jakobus, die hat er mitgenommen, die waren immer irgendwie eingeweiht, schon bei der Verklärung dabei. Ja, bei besonderen Momenten, für die war er da, bei denen, ja, wusste er eigentlich, woran er ist. Also wusste er und dachte er auch, aber jetzt ist dieses, bleibt wach und betet mit mir. Das ist nicht der Meister, der sagt, so Leute, jetzt kommen noch hier 50 Sachen, die ihr noch unbedingt weitersagen müsst, sondern das ist die Bitte als Freund. Als engster Freund, der 3 Jahre mit diesen drei Typen unterwegs war und, tja, beim ersten Mal tadelt er sie noch. Aber seine Enttäuschung lässt sich nicht verbergen. Also ich glaube, der war ziemlich angefressen. Ne? Er ist da in dieser Ecke, betet anderem Evangelium steht, dass er Schweiß und Blut schwitzt und die schlafen einfach ein. Jesus will hier nicht noch 1000 Leute heilen oder wichtige Dinge predigen. Das ist alles passiert. Er möchte einfach, dass seine Freunde für ihn da sind. Und die versagen. Also ich kann ihn doch sehr nachvollziehen und ich kann aber auch sie verstehen. Ja, es war ein anstrengender Tag. Letzte Woche haben wir Abendmahl gefeiert, wie Jesus das eingesetzt hat. Das ist kurz davor. Das ist eine Woche mit ganz, ganz viel emotionalen Wechseln. Und beim zweiten und dritten Mal versucht er gar nicht erst, die aufzuwecken, sondern geht wieder beten. Und erst nach dem dritten Mal, als er weiß, jetzt ist Judas gleich da, weckt er sie. Und dann wird er verraten. Und vielleicht war der erste Verrat schon, dass sie eingeschlafen sind. Ist ja die Frage, ne? Warum weckt er sie? Warum sagt er, ey, könnt ihr nicht mal wach bleiben? Es ist mitten in der Nacht. Also Jesus, normalerweise schlafen Leute mitten in der Nacht. Und das waren Fischer, also die kannten Nachtarbeit. Ich glaube nicht, dass es grundsätzlich hier bei Jesus darum geht, ihr dürft nicht mehr schlafen. Das darf man, glaube ich, nicht missverstehen. Jesus selber hat uns mit diesem Grundbedürfnis nach Schlaf geschaffen. Er selber pennt im Boot, während der Sturm tobt. Ich habe das nämlich mal falsch verstanden. War ich so 11, 12 Jahre alt, im Kindergottesdienst kam die Geschichte von den 10 Jungfrauen, die alle einschlafen. 5 davon haben Ölreserven, 5 nicht. Und Jesus nimmt nur die 5 mit den Reserven mit, wo die Flamme halt brennt. Und ich habe gedacht, okay, jetzt darfst du nicht mehr einschlafen. Das hat mich ziemlich unter Druck gesetzt, bis ich das dann aufgeklärt wurde, dass es da nicht um den richtigen Schlaf, also den Schlaf im Bett geht. Vielleicht ist es hier schon eine besondere Situation. Vielleicht kann man den Jüngern das schon vorhalten. Hey, ihr hättet schon so ein bisschen wach bleiben können, euch mal gegenseitig anstupsen können. Es ist eine traurige, außergewöhnliche, angespannte Lage. Und Jesus weiß, was gleich passiert. Er wird gleich verraten, ja, verkauft, verhört. Die Geschichte geht ihren Gang. Wir kennen das Ende. Vielleicht hat er sich wirklich gewünscht, hey, dass die ankämpfen gegen diesen Schlaf und mit ihm beten. Aber dann kommt diese Aufforderung von Jesus, bleibt wach. Ja, warum schlaft ihr? Bleibt wach, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Ich habe mich gefragt, was ist meine Anfechtung? Man könnte das Wort auch mit Versuchung übersetzen. Das gleiche Wort, was bei Jesu eigener Versuchung in der Wüste genannt wird, als der Teufel sagt, na, möchtest du jetzt nicht, du hast 40 Tage gefastet, aus diesen Steinen Brot machen? Wäre doch lecker. Oder, ach komm, ich leg dir Jerusalem einfach so vor die Füße, du musst mich nur anbeten. Und Jesus durchschaut diese List, ja, weist den Teufel in seine Schranken und besiegt ihn. Besiegt diese Versuchung. Das gleiche Wort kommt im Vater Unser vor. Wir bitten, führe uns nicht in Versuchung. Was ist Versuchung? Was ist Anfechtung? Was lässt mich vielleicht im, ich sag mal, übertragenen Sinne einschlafen? Und ich habe mal so 4 mögliche Falltritte mitgebracht, 4 mögliche Sachen. Und viele von euch sind schon sehr, sehr lange mit dem Glauben dabei und ihr könnt es auf eure Situation anpassen, wenn das nicht genau passt. Das ist einmal die Versuchung, Gott zu misstrauen. Wenn deine Sorge ist, die so groß wird, dass es immer wieder hochkommt. Also Matthäus 6 predigt Jesus, ne? Die Leute werden fragen, ja, was werden wir essen, was ziehen wir an? Und Jesus sagt, hey, sorgt euch nicht um den nächsten Tag, sorgt euch lieber um das Reich Gottes. Aber steigende Spritpreise, steigende Lebensmittelpreise, genau das, was wir gerade erleben, das kann das auslösen. Vielleicht auch das Gefühl, ich muss alles kontrollieren. Der Wille, ich muss alles kontrollieren. Und klar, wir haben dann Verstand bekommen, wir haben auch Verantwortung bekommen. Und trotzdem steckt da ganz am Ende die Frage, wo bleibt mein Gottvertrauen? Vielleicht stehst du vor einer schwierigen Entscheidung und du merkst, okay, das ist jetzt nicht mein Verstand, der mich antreibt und irgendwie, ja, Pro-Kontra-Listen macht, sondern da ist eine Angst. Die Angst treibt mich an. Die Angst, was denken die anderen? Die Angst zu versagen, die Angst, einfach die falsche Entscheidung zu treffen. Und das ist die Motivation, die dahinter steckt. So eine Versuchung, daraus aus einer Panik heraus zu handeln. Und ich weiß, es fordert unglaublich viel Kraft, so ein Muster zu erkennen. und nicht in diese Versuchung, ich nenne es mal so, ja, in dieses Misstrauen reinzutappen, sondern ja, das Muster, was vielleicht lange hilfreich war, zu durchbrechen. Vielleicht ist es auch die Versuchung, den einfachen Weg zu wählen. Ja? Du weißt, du müsstest jemandem eigentlich mal eine unangenehme Wahrheit sagen, negatives Feedback, das kann ja auch konstruktiv verpackt sein, aber es ist doch einfacher, einfach mal die Klappe zu halten, nichts zu sagen, zu lächeln. Ich meine, wir tragen alle Verantwortung für Menschen, wir tragen alle auch Verantwortung für die Umwelt um uns herum, aber es ist doch so viel einfacher, den leichten Weg zu gehen bei manchen Sachen. Vielleicht gibt es auch noch die Versuchung durch einen inneren Impuls. Und ich meine jetzt nicht, dass wir alle irgendwelche gefühlskalten Roboter werden sollen. Also Jesus in dieser Situation ist völlig emotional. Nix Roboter. Aber vielleicht sind das diese inneren Antreiber, mal zu gucken, was treibt mich denn an? Ich habe es vorhin schon mal so anklingen lassen. Und Jesus nennt zum Beispiel Ablenkung, Zorn, Gier, Stolz, Neid, Streben nach Macht. Und das kann auch erstmal nur in mir selber passieren, aber es kann trotzdem dazu führen, dass mein Vertrauen Gott gegenüber klein ist, schmilzt. Jemand kritisiert dich und du fühlst dich verletzt, dein Stolz ist verletzt und du sagst irgendwas, was du später bereust, was vielleicht auch gar nicht stimmt. Du vergleichst dich ständig mit anderen und wirst so innerlich bitter. Und ich glaube, es gibt auch die Versuchung, nicht das zu tun, was richtig wäre. So, ja, unterlassene Hilfeleistung würde man das vielleicht nennen. Ja, Jesus nennt auch das, wenn wir den anderen nicht sehen oder sehen wollen. Nicht sehen, wo der andere Hilfe braucht. Oder es sehen und dann nichts tun. Sich wegducken. Wenn wir gleichgültig gegenüber Ungerechtigkeit werden. Also ich merke negative Schlagzeilen und von denen gibt es genug, die lassen mich abstumpfen. Und ich glaube, die einzige Lösung dafür ist, den Heiligen Geist zu bitten, gib mir dein Herz dafür. Gib mir dein Herz für diese Menschen, für diese Situation, egal was, welche Krise das gerade auf der Welt ist. Aber dass ich das nicht nur so in meiner Nachrichten-App weiterswipe, sondern dass ich das ins Gebet nehme. Deshalb meine Frage, warum sagt Jesus, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt? Ich meine, er hätte ja auch sagen können, so, jetzt lauft ihr mal hier rum, damit ihr nicht einschlaft. Oder ihr macht jetzt mal das und das. Oder lest diese Geschichte hier nochmal. Oder habt ihr nicht vergessen, was ich damals gesagt habe? Nein, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Weil Versuchung nicht primär ein moralischer Test ist, sondern ein Beziehungsereignis. Weil Versuchung trennt mich vom Vertrauen. Eine Anfechtung, etwas, was mich von Gott fernhält, trennt mich von diesem Vertrauen. Und es macht mich blind für das Gute. Und meine Liebe wird klein. Oder auch meine Möglichkeit, Liebe zu empfangen. Ja, wenn ich immer nur Kontrolle will, wenn ich immer nur versuche, alles unter meinen Fittichen zu haben, oder wenn ich immer nur sehe, okay, das ist schlecht, der will mir schaden, dann habe ich überhaupt keinen Blick mehr für das, was mir Gutes passiert. Oder wie Menschen mir Liebe entgegenbringen und kann auch gar nichts mehr von Gott empfangen. Und das passiert so schleichend. Deshalb sagt Jesus, bleib wach, bleib verbunden, bleib innerlich klar. Und Gebet ist für ihn der Schlüssel, gerade in dieser Situation, wo er ja, also ich meine, Jesus ist der Mensch überhaupt oder die Person im Universum, die den engsten Draht zu Gott hat. Er ist selbst Gott. Und er betet in dieser Situation. Ein Gespräch mit Gott sein, als beste Medizin gegen Egoismus und Misstrauen. Und ich habe ein paar Ideen mitgebracht, wie dieses Wachen und Beten für dich vielleicht aussehen kann, oder vielleicht bringt es dich auf eine Idee, wenn du weiter dann darüber nachdenkst. Vielleicht bekommst du eine Diagnose, das muss auch gar nichts groß Schlimmes sein, aber du fängst an, statt vielleicht erstmal ein bisschen runterzukommen, sofort zu googeln. Und steigerst du dich so hinein. Also ich hatte das Anfang des Jahres, haben wir die Zahnärztin gewechselt und auf einmal hieß es, ja, sie knirschen und sie haben da unter der Füllung schon wieder ein Karies. Wie kann das sein? Und ich dachte, also dass ich knirsche, habe ich noch nie gehört. Und ich dachte, wo kommt das her? Gegoogelt, wie teuer wird das? Wieso wusste die, hat die andere Zahnärztin nichts davon gesagt? Wurde ich falsch behandelt? Und das wurde so groß in meinem Kopf. statt zu sagen, ja, es ist so, danke, dass sie mir das jetzt gesagt hat, jetzt müssen wir gucken, wie wir damit umgehen, und mal zu sagen, okay, und Jesus wird irgendeinen Weg finden. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du treffen solltest, oder etwas, was du machen solltest, und du weißt eigentlich genau, das wäre jetzt dran, aber da gibt es Netflix, dein Handy, Social Media, To-Do-Listen, dein Alltag, ein guter Roman, der nächste Urlaub, der kommt, und alles Sachen, die an sich nicht schlimm sind, aber hinter denen man sich gut verstecken kann. Gerade wenn es so um einen Konflikt geht oder ein schwieriges Gespräch, vielleicht mal nicht direkt impulsiv was dagegen zu argumentieren, sondern kurz innezuhalten, zu atmen und bei Gott Frieden zu suchen, um dann konstruktiv in ein Gespräch hineinzugehen, statt mich von Angst, von Stolz, von Wut leiten zu lassen. Vielleicht ist es für dich heute, oder vielleicht hast du es schon gemacht, wach zu bleiben, indem du heute wählen gehst. Und dafür zu beten, dass diese PolitikerInnen, die heute gewählt werden, gute Entscheidungen treffen. Entscheidungen zu treffen, die für die Menschen sind, die in Gottes Sinne sind. Für mich heißt es zum Beispiel, mich zu informieren, wenn ich gerade auf Social Media Beiträge sehe von bekannten, ich nenne mal christlichen Influencern oder so, um mich zu informieren, hey, was steckt denn dahinter? Wo hat der denn seine Infos her? Statt das einfach ungefiltert zu teilen. Selber zu denken. Machen und beten bedeutet kurz anhalten, atmen und mit Gott im Gespräch bleiben und ja, so wie Jesus das hier macht, Gott zu sagen, hey, ich schaffe das nicht alleine. Hilf du mir. Dein Wille geschehe, aber hilf du mir. Gethsemane, ein Ort von Wasser und Blut, ein Ort voller Angst, ein Ort von Verrat und tiefstem Gehorsam. Ein Ort von Vertrauensbruch der Jünger und mindestens mal von Judas und dem innigsten Vertrauen in Gott. Und Jesus hat selber erlebt, dass Gebet eine ganz besondere Hilfe, ganz besondere Lösung ist. Und ich glaube, er möchte uns so zusprechen, bleib aufmerksam und bete, damit diese Beziehung gesund bleibt mit Gott, damit die lebendig bleibt. Und ich möchte jetzt die Gelegenheit geben, dass du die nächsten Minuten nutzt, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Eine kurze Zeit der Stille und ihr dürft dann gerne mit dem Lobpreis so nach 5 Minuten starten. Genau, sei ganz offen und ehrlich vor Gott. Der weiß sowieso, was wir denken. Aber ich glaube, es tut gut, sich mit ihm auseinanderzusetzen, um ja, in einer lebendigen, liebevollen Beziehung mit ihm zu bleiben. Amen.